Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 5 des Podcasts Lebenswege. Silvia Stiersdorfer, unsere Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene in Bayern, hat auch diesmal einen ganz spannenden Gesprächspartner. Und zwar ist es Karl-Heinz Klaassen. Er ist 87 Jahre alt, 1934 im Freistaat Danzig geboren. Und er ist ein ganz, ganz faszinierender Gesprächspartner, weil er sich unfassbar detailgetreu an die Zeit, an die Flucht damals, an die Vertreibung und an die Ankunft in Bayern erinnert. Viel Spaß beim Zuhören.
Herr Klaassen, Sie sind im Freistaat Danzig aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an das Leben in diesem etwas ungewöhnlichen kleinen Staat, ja, den es nur wenige Jahre lang überhaupt gab?
Ja, ist richtig.
Ja, vielleicht erzählen wir ein bisschen was.
Wir wohnten nördlich von Marienburg. Das waren 12 Kilometer bis Marienburg. In Marienburg war ja dann schon wieder das Deutsche Reich. Mhm. Und man fuhr gerne zum Einkaufen nach Marienburg. Auch wenn es jetzt die Grenze da war, das war für die Erwachsenen war natürlich empört, ist klar, über diese Grenzziehung. Aber man machte sich auch einen Sport daraus, über diese Grenze zu schmuggeln und den polnischen Zoll ein bisschen übers Ohr zu hauen. Und das kriegten wir Kinder auch schon früh mit. Wir mussten ja, um nach Marienburg zu kommen, über die Nogat fahren. Und auf dieser Brücke war in der Mitte ein weißer Strich. Das war die Grenze. Und bevor wir die Brücke erreichten, waren die Zollhäuser. Und da konnte man auch sich vorher erkundigen, wir wollen das und das kaufen. Was müssen wir dafür für Zoll bezahlen? Ich weiß, dass unsere Mutter einmal gefragt hat. Zwar hat sie gesagt, wir möchten eine Holzeisenbahn kaufen. Und wie müssen wir das verzollen? Ist da jede Schiene der Eisenbahn und jeder Wagen der Eisenbahn ein eigenes Spielzeug oder ist die ganze Eisenbahn insgesamt ein Spielzeug? Und dann hat der Zollbeamte gesagt, also wenn Sie bis 4 Uhr wiederkommen, dann bin ich noch hier. Für mich ist eine Eisenbahn ein Spielzeug. Aber wie das mein polnischer Kollege nachher handhabt, das weiß ich nicht. An solche Sachen kann ich mich noch erinnern. Und eine Kuriosität war noch, die Polen wollten scheinbar vermeiden, dass wir Pferde im Deutschen Reich kauften. So, und dazu hatten die Pferde eigene Pässe. Müssen Sie mal vorstellen. Und zwar war vorne der Kopf fotografiert und dann wurde verglichen auf dem Passbild, dass das auch wirklich das Pferd war. Ach. Wenn man jetzt ein altes, krankes Pferd hatte, das man loswerden wollte, dann fuhr man nach Marienburg und guckte auf dem Pferdemarkt, dass man ein neues kriegte. Und dann gab es in Marienburg Spezialisten, den zeigte man dann und sagte, hier, gucke mal, unser alter Gaul, du musst jetzt den weißen Fleck genau nachmalen. Und dann hatten die Farbe und malten dem Pferd genau diesen weißen Fleck nach. Und dann verglichen die Polen nachher an der Grenze den Pass mit dem Bild und mit dem Pferd. Und dann ging das durch.
Das ist ja interessant. Super. Vielleicht nur zur Information. Ostpreußen war ja eine Insel und abgeschnitten vom Deutschen Reich. Marienburg waren es nur 12 Kilometer. Und Sie sind in der Landwirtschaft aufgewachsen. Sie hatten einen Hof.
Ja, ein Hof von 75 Hektar. Und wir hatten, weiß ich, 3 oder 4 Arbeiterfamilien, die auch von uns versorgt wurden und so weiter.
Man muss sich das so vorstellen, liebe Zuhörer, dass sie alle gemeinsam auf diesem Hof lebten. Also die Gutsherren, Familie Klaassen und die Landarbeiter mit ihren Familien. Und dass sie diesen Hof gemeinsam bewirtschaftet haben. Mit 75 Hektar, was wahnsinnig groß klingt und ganz viel ist, zählte dieser Hof aber damals nur zu den Höfen mit einer mittleren Größe. Und Herr Klaassen hat es schon gesagt, dass sie eben diese Familien versorgt haben. Aber das ging sogar so weit, dass sie später alle gemeinsam geflohen sind. Also das war ein ganz großer Flüchtlingstreck mit 28 Menschen, der sich dann damals auf den Weg gemacht hat. Denn der Krieg hat natürlich auch das Leben auf so einem Hof beeinflusst. Zunächst erstmal dahingehend, dass die ganzen Männer eingezogen wurden und an die Front mussten. Das heißt, es haben auch Arbeitskräfte gefehlt. Statt dieser Männer hat die Familie Klaassen dann Zwangsarbeiter zugeteilt bekommen. Das war also ein ganz perfides System. Da haben deutsche Soldaten im Krieg Zivilisten aufgegriffen, also meistens in den Regionen vom heutigen Polen, der heutigen Ukraine, Weißrussland oder Russland, und diese Menschen verschleppt und zur Zwangsarbeit gezwungen. Oft haben die dann in der Rüstungsindustrie oder in der Bauindustrie gearbeitet, aber viele wurden eben auch so landwirtschaftlichen Höfen zugewiesen und mussten dort ihre Zwangsarbeit leisten.
Und nachher, als der Krieg war und die Männer waren eingezogen, dann kriegten wir ukrainische Kriegsgefangene. Vom Polenfeldzug her hatten wir drei Polen.
Diesen sowjetischen Kriegsgefangenen, also den verschleppten Zivilisten, denen ging es ganz entsetzlich schlecht. Also die deutschen Soldaten haben die, wie gesagt, aufgegriffen und die haben dann nichts oder nur kaum etwas zu essen bekommen. Und ganz viele sind auch infolge dieser Auszehrung gestorben. Das ist ja bekannt. Und Karl-Heinz Claassen, der damals ein junger Bub war, als bei ihnen eben solche Zwangsarbeiter abgegeben wurden, der kann sich noch ganz, ganz genau auch an diesen Hunger erinnern, den die Kriegsgefangenen litten. Er schildert in der nächsten Szene einen solchen Moment, als solche Zwangsarbeiter bei ihnen abgegeben wurden.
Ein verwundeter oder sagen wir, ein ausgemusterter deutscher Soldat war da mit aufgepflanztem Bajonett auf einem LKW und da waren 18 Frauen drauf und zwei Männer. Und als die ausstiegen und wir hatten da einen Haufen Futterrüben liegen, stürzten sie sich auf die Futterrüben und bissen da rein. Ja, weiß ich noch, wir standen da und der Vater hat ganz entsetzt gesagt zu dem Soldaten, wann haben die denn zuletzt gegessen?
Das ist ganz interessant. Und wie war das dann, als der Krieg ausgebrochen ist?
Als der Krieg ausbrach. Dieses Eichwalde, wo wir gewohnt haben, und bis Dirschau, das waren etwa 12 oder 13 Kilometer. Und in Dirschau begann ja dieser Krieg. Einmal in Danzig an der Westerplatte. Und die Flugzeuge versuchten in Dirschau die Sprengschnüre von der Dirschauer Brücke zu zerschießen, damit die Polen nicht die Brücke sprengen konnten. Das ist ihnen aber nicht gelungen und die Polen haben die Brücke gesprengt. Das war das Erste, was mich aus dem Bett schmiss. Es gab einen Riesenkrach und ich war sofort wach und rief nach den Eltern. Und dann haben die gesagt, ich soll mal runterkommen. Und das war ja September, es war ja noch alles warm. Dann saß ich da im Schlafanzug im Esszimmer und der Vater sagte, jetzt ist Danzig wieder deutsch. Und dann hat er das Radio angemacht und da waren natürlich die Sondermeldungen und das alles drin. Und das war morgens irgendwo um 4 Uhr, halb 4, sowas. Dann um 9 Uhr haben wir schon die ersten Soldaten auf unserer Straße durch das Dorf fahren sehen. Mit Kanonen und mit Pferden und Fußmärsche und so weiter. Und dann kriegten wir auch Einquartierung in unsere Scheune. Da lagen dann Soldaten, ruhten sich aus, pflegten ihre schwieligen, blasigen Füße und putzten ihre Gewehre und machten Schießübungen auf Blechbüchsen. Und wir Kinder natürlich mitten dazwischen. Ne? Ich war damals 5,5 Jahre, Schule hatte ich noch nicht, also ich hatte Zeit, mir das alles anzusehen. War wahnsinnig interessant. Ja, und die Soldaten blieben, glaube ich, 2 Tage sowas bei uns. Dann zogen sie weiter Richtung Marienburg. Dann haben wir erstmal lange vom Krieg nichts mehr gehört und gesehen. Und dann entsinne ich mich, es war ein Sonntag, der 22. Juni. Ich weiß, wir hatten eine Kaffeetafel aufgebaut. Um das Haus herum standen große Lindenbäume. Und unter den Linden hatten wir die Kaffeetafel aufgebaut. Und die Bienen summten, es war ein ganz wunderbarer Geruch. Und im Haus ging das Radio. Da kam die Sondermeldung, also Krieg mit Russland. Ende 1944, Anfang 1945. Da war in den Nachrichten, wenn Vater die Nachrichten hörte, das war immer mittags um 1, da schalteten sich inzwischen schon die Russen ein. Wenn dann irgendeine Meldung kam und dann mit einem Mal kamen die Russen nicht, wir kommen und zahlen euch das heim, das weiß ich noch. Und dann kam 1945. Und das war der 24. Januar. Da kam der Räumungsbefehl um 4.30 Uhr am 24. Januar. Vorher war es ja bei Strafe verboten, überhaupt Fluchtvorbereitungen zu treffen. Aber alle Bauern und alle hatten das ja heimlich getan und keiner wurde verraten. Und dann haben sie angefangen, Wagen zu packen. Und wir hatten ja auch Arbeiterfamilien, für die wir dann verantwortlich waren. Und einen solchen Planwagen hatte Vater für unsere Familie vorgesehen. Zwei Wagen, zwei große Planwagen für die Familien unserer Arbeiter. Dann waren zwei Kutschen. Darin waren Frauen mit Säuglingen untergebracht. Und dann war noch ein Planwagen mit Futter. Der wurde von vier Pferden gezogen, weil der so schwer beladen war. Wir hatten ja insgesamt dann 10 Pferde unterwegs und die mussten ja verpflegt werden auch. Erst um 16 Uhr war die Abfahrt. Warum? Die Straßen waren ja alle verstopft. Wir kamen auf die Straße nicht rauf. Die Straße, die bei uns durch das Dorf ging, die kam von Marienburg. Das heißt, da waren schon die ganzen Ostpreußen drauf. Und da mussten wir uns da irgendwie mit einfädeln. Bis zum Morgen hatten wir 8 Kilometer geschafft. Es war ein Schneesturm, es waren minus 25 Grad. Es mussten immer welche Männer bei den Pferden gehen und stehen. Wir standen ja die ganze Zeit eigentlich. Wenn man also in 14 Stunden 8 Kilometer fährt, ist das ja nicht toll. So, wir waren alle durchgefroren. Das heißt, auf den Wagen hatten wir ja Betten. Also wir Kinder konnten immer irgendwo unter ein Deckbett kriechen. Natürlich dick angezogen. Zum Beispiel hatte ich 2 Trainingsanzüge übereinander und 2 Wollmützen auf dem Kopf. Am 25.01. um 18 Uhr kamen wir auf den anderen Weichseldamm an, also auf die andere Weichselseite. Das war so, wir kamen mit den Pferdefuhrwerken kurz vor Dirschau an die Weichselbrücke. Nur die Weichselbrücke begann ziemlich hoch über der Straße. Es war dann ein ziemlich steiler Anstieg zu bewältigen. Und mein Vater hatte das richtig beurteilt. Da kommen wir mit unseren Pferden nicht drauf. Die Straßen sind vereist und die Pferde haben keinen Halt. Und wir kommen diese Steigung nicht hoch. Also sind wir an der Weichsel entlang, am rechten Ufer der Weichsel. Wir sind am rechten Ufer der Weichsel nach Süden gefahren, bis es da diese Straße aus Marienburg gibt, die nach Osten fährt über die Weichsel. Die Stelle, diese Brücke, war besser zu erklimmen. So, und dann sind wir dort rüber. Auf der anderen Seite der Weichsel, da wurde die ganze Menge der Flüchtlinge geteilt, damit die weiter nach Westen konnten auf verschiedenen Straßen und nicht alle auf einer Straße waren, die ohnehin dann verstopft war. So, und dann hatte das die Wehrmacht intelligenterweise gemacht. Ein Wagen nach Norden, ein Wagen nach Süden, ein Wagen nach Norden, ein Wagen nach Süden. Jetzt waren wir ja mehrere Wagen. Und es kam ein Pole zu uns gelaufen und hat gesagt, die SS hat gerade die Wagen mit den Kindern in die falsche Richtung geschickt. Also meine Eltern waren nach Süden unterwegs und wir mit unserem Wagen waren nach Norden abgewiesen worden. Und mein Vater hat dann sofort versucht, den Wagen, der falsch geleitet war, über einen Acker zurückzufahren in die Richtung nach Süden. Er musste sich dann auch heftig mit der SS auseinandersetzen, die meinte, nur sie hätte das Sagen und nur sie machte das richtig. Aber er hat sich durchgesetzt und deshalb blieb die Familie zusammen. Sonst wären wir ja auseinandergerissen worden.
Da haben Sie großes Glück gehabt, dass die Familie noch zusammen war, ja.
Ja, ist richtig. Wir sind die ganze Zeit zusammengeblieben. Wir waren, als Familie waren wir mit der Oma und mit den Tanten insgesamt 11 Personen. Ja, jetzt waren wir auf der linken Seite der Weichsel und dieses Gebiet ist hügelig. Und jetzt ging ein Riesenproblem los. Unsere Wagen, die ja im Danziger Werder nur gebraucht wurden, und das war plan eben wie in Holland, da gab es keine Berge. Ich habe nie Hügel gesehen, bis ich 11 Jahre war und ging auf die Flucht und kam darüber über die Weichsel. Und jetzt gab es die Hügel und die Pferde konnten zum Teil die schweren Wagen zu zweit nicht hochziehen. Und dann wurde Folgendes gemacht. Dann hat von anderen Wagen wurden dann Pferde genommen und die wurden an den ersten hochzuziehenden Wagen vorgespannt. Dann waren zum Teil 4 Pferde oder sogar 6 Pferde vor einem Wagen. Und dann konnten die Pferde das hochziehen und dann wurde der Wagen abgestellt Und dann wurden die Pferde, die vier Pferde, die übrig waren, wurden wieder ausgespannt, vor der nächsten gespannt. Und das dauerte natürlich bei den Mengen der Wagen, die für uns unterwegs waren, eine bestimmte Zeit. Und es ging ja den anderen Flüchtlingen nicht besser. Und deshalb gab es diesen Stau und deshalb ging fast nichts vorwärts. Wenn man den Hügel hoch ist, irgendwann geht es wieder runter. Wie gesagt, unsere Wagen hatten keine Bremsen. Wir kannten das gar nicht. Und jetzt fingen die an zu rollen und kriegten die Pferde Angst, weil ihnen die Wagen in die Haxen fahren sollten. Haben die Erwachsenen von irgendwo Äste von den Bäumen gerissen oder auch junge Bäume umgehackt und dann wurden die in die Speichen gesteckt als Bremse. So, jetzt standen die Räder hinten still, weil da die Äste drin waren. Jetzt fing der Wagen an, sich schräg zu stellen. Der hat dann reagiert wie ein Schlitten. Das war auch ein Problem. Die halbe Straßenseite wollte die Wehrmacht benutzen für ihren Nachschub oder auch für Rückführer von der Front. Und jetzt standen unsere Wagen quer und versperrten der Wehrmacht das Fortkommen. Da weiß ich noch von einer Szene, da hat einer von den Feldschirmdamen dann gesagt, wir erschießen gleich die Pferde und schieben die mit dem Panzer ihre Wagen in den Graben, damit hier Platz ist. Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen. Und unser Vater war nachher so fix und fertig, dass er eigentlich sagte, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Und dann haben die Frauen, die da mit waren, die haben irgendwo in einem Stall noch ein paar Kühe gefunden, die noch nicht ganz ausgemolken waren. Jeder, der vorbeizog, hat natürlich Milch haben wollen, ist doch klar. So, und da haben die eine Tasse Milch von, ich weiß nicht von wie vielen Kühen, jedenfalls brachten die aus dem Stall eine Tasse Milch und haben dem Vater die angeboten, haben gesagt, das musst du trinken. Und hat er diese kuhwarme Milch getrunken und dann ging es ihm wieder besser.
Das sind Erlebnisse, das sind Erinnerungen, ja. Wahnsinn. Ja. Und dann, wie war das dann? Sie wurden auf ein Schiff verladen?
Ja, später? Also die Rumreiserei da in dem Gebiet links der Weichsel, das war natürlich auch unorganisiert und so weiter, ja. Und das ging ganz langsam. Wir haben unseren Treck, das heißt mit den weiteren Mitbewohnern unseres Dorfes, dann verloren, weil die zum Teil viel schneller waren. Und die hatten es eilig und die wollten über die Oder kommen. Wir natürlich auch. Aber das haben die Pferde nicht gekonnt. Und wir sind dann auf ein großes Gestüt gekommen. Und da sind wir dann geblieben. Die Wehrmacht wollte, dass wir weiterfuhren. Der Vater hat sich geweigert. Und dann am 28. war so ein großer Schneefall. Da konnten wir sowieso nicht fahren. Und dann sind wir noch geblieben bis zum 4. Februar. Und dann sind wir am 3. Februar abgefahren, wir hatten noch 4 oder 5 Polen, die hat der Vater richtig entlassen, hat gesagt, also es ist klar, ihr geht sowieso eine Nacht hier weg, also geht jetzt weg und wenn ihr euch traut, es war ja auch so, wenn Polen alleine gefasst wurden, konnten sie wegen Plünderns erschossen werden. Also sie mussten schon sehen, wie sie dann weiterkamen. Und auch unsere polnische Köchin ist dann abgefahren in ihre Heimat. Also dann sind wir am 4. Februar sind wir mit Planwagen und Futterwagen und so weiter in das Dorf Ulkau gekommen. Das war schon wieder weiter im Norden, also südlich von Danzig. Das ist ungefähr westlich von Braust. Am 22. Februar kam dann Befehl von der Wehrmacht, wir sollten weiterziehen. Vater hat gesagt, wo sollen wir denn hinziehen? Wenn uns kein Ziel sagt, bleiben wir hier. Und dann haben die Erwachsenen diskutiert, wir graben uns hier Löcher und gehen in diese Löcher hinein und warten, bis die Front vorüber ist. Und dann heben wir Bettlaken hoch, weißes Tücher hoch, dass die Russen wissen, wir ergeben uns. Und als der Vater das den Wehrmachtssoldaten erklärt hat, da haben die gesagt, also ihr seid total besoffen. Die Russen schlagen alles tot. Die haben einen Befehl von Stalin, alle Deutschen zu töten. Macht so ein Zeug nicht. Und wir Soldaten, wenn wir jetzt von den Russen gefangen genommen werden, wir wissen, dass wir umkommen. Aber dass ihr so dumm seid und wollt das freiwillig tun, das können wir nicht verstehen. Also, ihr müsst dringend auf das Schiff. Und dann sind wir am 9. März von diesem Ort Ulkau schließlich doch aufgebrochen und Richtung Danzig gefahren. Die Straßen waren natürlich auch da verstopft. Die, Die Russen waren ja inzwischen an der Oder entlang gestoßen bis Stettin. Das heißt, es gab keinen Weg mehr aus diesem Gebiet heraus zwischen Weichsel und Oder in den Westen. Das war ein Kessel und der wurde von der Wehrmacht so geräumt, dass sie versuchten, mit Schiffen uns wegzubringen. Und das war in der Nacht vom 9. auf den 10. März in Danzig, war ein großer Angriff von englischen und amerikanischen Flugzeugen. Und Danzig brannte nachher 3 Tage, 3 Nächte. Und da standen wir auf der Straße und die Flugzeuge haben uns ja auch da stehen sehen und haben uns noch bombardiert. Neben uns ist ein Blindgänger runtergegangen. Ich wäre gar nicht mehr am Leben, wenn er explodiert wäre. Aber der ist nicht explodiert, der stak da in der Erde und wir zogen dann ganz langsam dran vorbei.
Da haben sie schon sehr viel, da braucht man immer einen Schutzengel zu ergehen.
Ja,
haben sie,
das ist schon wahr.
Nachhinein, das kann man gar nicht verstehen, dass es dann trotz allem, dass man dann das so überlebt hat alles.
Ja,
und wie war das dann? Am Schiff?
Die ganze Familie ist immer beisammen geblieben, ist heil durchgekommen und auf dem Schiff. Wir waren ja nach ein paar Tagen in diesem Ort Bodensacker Weide und als wir dann von der Wehrmacht aufgefordert wurden, sofort zu räumen, hat es dann geheißen, um so und so viel Uhr auf den Lastwagen, jeder nur mit Handgepäck und dann wurden wir ans Weichselufer gebracht, in der Nähe von der Weichselmündung und da war ein Wäldchen. Und in diesem Wäldchen haben wir uns dann versteckt. Die Russen flogen nämlich immer wieder mit Tieffliegern über das ganze Gebiet und haben auf alles geschossen, was sich da bewegt hat, was sie da gesehen haben. Große, schwere Bomben haben sie nicht geworfen, aber so kleine Splitterbomben, also die im Umkreis von 30, 40 Metern sowieso alles niedermähten durch ihre Zersplitterung, aber so richtig schwere nicht. Und ja, in dem Wäldchen waren wir relativ sicher. Wir waren ja von oben nicht zu sehen. Die Russen wussten zwar, dass der ganze Wald voller Flüchtlinge war und schmissen da auch immer wieder Bomben rein. Aber wir haben Glück gehabt. Aber ich habe gesehen, ich habe zerrissene Pferde gesehen und ich habe auch Arme und Beine in den Bäumen hängen sehen, dort, wo die Leute nicht so viel Glück gehabt haben. Ja, und dann legten irgendwann nachts um 3 Uhr, 4 Uhr sowas ein Schiff an. Inzwischen waren wir so weit ans Weichselufer vorgerückt, dass wir auf dieses, das war ein kleiner Kahn, auf diesen Kahn konnten. Die Front kam ja immer näher und dann kamen wir als Flüchtlinge drauf. So, und dann brachte uns also dieser Kahn nach draußen über die Weichselmündung raus, über die Ostsee nach Hela. Da lagen große Schiffe, die nahmen Verwundete auf und die nahmen dann auch, nachdem die Verwundeten in den Kabinen überall untergebracht waren, Flüchtlinge auf. Dieses Schiff hieß Pretoria und war ja früher auf Übersee gefahren. Und die hatten riesengroße Räume fürs Passagiergepäck und für Verpflegung und für Kohlen zum Beheizen und so weiter. Und in diesen Räumen wurden die Flüchtlinge untergebracht. Und ich weiß, unser Schiff, die Pretoria, hatte 5 solche Räume übereinander. Das ging vom Deck aus. Unsere Familie kam in Luke 5. Das war ganz unten am Kiel. Unter uns rumpelte der Schiffsantrieb. Und dann fuhren wir, das ist am 31. März gewesen, dann fuhren wir die ganze Nacht und am nächsten Tag waren wir in Kopenhagen. Und das war Ostersonntag. Dann wurden die Verwundeten ausgeladen. Wir Zivilflüchtlinge mussten an Bord bleiben. Ich denke heute, wir waren mehrere Tage, ich glaube eine ganze Woche lagen wir da. Das Schiff konnte gar nicht entladen werden von Flüchtlingen. Denn die Wehrmacht war ja auch überrumpelt worden in Dänemark als Besatzungsmacht. In Dänemark überrumpelt worden von dem ganzen Ansturm von Zivilisten, die jetzt kamen. Die mussten untergebracht werden. Wo wurden die untergebracht? In Schulen. Also die deutsche Wehrmacht hat in Dänemark Schulen beschlagnahmt, Sporthallen beschlagnahmt. Alles, was geeignet war, um Flüchtlinge aufzunehmen, wurde beschlagnahmt, vom Schiff runterkamen und kamen eine Schule. Da kamen wir in die Schule rein und dann wurde schon von den Ordnungskräften eingeteilt. 24 Leute abgezählt, hier ist die ganze Familie und dann kommen noch die und die und die dazu und da in die in die Klasse hinein. Und da lag Stroh. Und dann haben wir an den vier Wänden entlang, haben wir uns eingerichtet, mit den Füßen natürlich nach innen, Köpfe lagen an der Wand. Und da lagen 24 Leute aufgeschichtet. Da war gerade so viel Platz, dass die Tür aufging. Die Wehrmacht hatte ja dann inzwischen am 4. Mai kapituliert. Am 8. Mai in Deutschland, aber die Wehrmacht in Dänemark schon am 4. Mai. So, und jetzt waren die Dänen natürlich bestrebt, ihre Einrichtungen wieder in Betrieb nehmen zu können. Das ging ja gar nicht so schnell. Dann wurde die Schule aufgelöst, die Flüchtlinge aufgelöst. Dann kamen wir in eine Tennishalle. Das war etwa im Januar 1946. Ich habe Gelbsucht gehabt. Die ersten zwei Monate nach der Kapitulation war es katastrophal.
Katastrophal war es insofern, liebe Zuhörer, als dass die humanitären und sanitären Bedingungen wirklich ganz entsetzlich waren in diesen Lagern, in denen die Vertriebenen auf engstem Raum zusammenlebten. Und so haben sich da auch eben viele Krankheiten ausgebreitet unter den Menschen. Und die allermeisten Menschen, liebe Zuhörer, waren ja nicht nur für kurze Zeit in solchen Lagern. Also Karl-Heinz Klaassen lebte insgesamt 3,5 Jahre lang in verschiedenen Internierungslagern in Dänemark, bis sie dann wieder nach Deutschland kamen. Zunächst in die französische Zone. Mit mehreren Berufs- und Ortswechseln hat es wirklich lange gedauert, bis Karl-Heinz Klaassen dann wieder endgültig Fuß gefasst hat.
Wo haben Sie dann endgültig Fuß gefasst?
Das war 1968 und dann sind wir 50 Jahre in Bayern gewesen.
Es hat also viele Jahre gedauert, liebe Zuhörer, bis sich Karl-Heinz Klaassen wieder fest niedergelassen hat. Und zwar war das eben 1968 in Bayern. In Bayern ist er dann 50 Jahre lang geblieben. 2018 ist er dann ins Sauerland gezogen, wo er heute noch lebt.
Ja, schön.
In Bayern, besonders in Franken, also das ist das Paradies eigentlich. Auch lokalisch ist es da ganz toll.
Haben Sie dann Ihre alte Heimat wieder besucht?
Ja, natürlich mit unserem Sohn Rainer. Der Hof steht noch. Beim ersten Mal waren wir 1984 mit einer Reisegruppe da. Das war ja noch vor der Wende. Auf dem Hof wohnen mehrere Familien. Wir waren gar nicht willkommen, aber das war also nicht so schön, die erste Begegnung. Aber nach der Wende sind wir ja wieder da gewesen. Und dann bin ich da gewesen mit einem Ehepaar, das deutsch-polnische Wurzeln hatte. Die sprachen fließend Polnisch. Und an dem Hof hat die Frau gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass du hier nicht hinkommen kannst. Ich werde mal mit irgendjemand reden. Und wir haben unser Auto dann an der Straße geparkt und haben die Fenster runtergelassen. Und dann haben wir gehört, ein riesengroßes Geschrei. Die beiden Frauen sind sich in die Haare geraten. Und dann hat es noch ein paar Minuten gedauert und dann kam unsere Bekannte und hat gesagt, ihr könnt kommen. Dann sind wir auf den Hof, dann sind wir in das Haus gelassen worden. Und dann habe ich gleich gesagt, also hier war die Küche, hier war das, hier war das, hier war das. Hier war unser Wohnzimmer, hier dahinter muss das Schlafzimmer sein von den Eltern. Dann haben wir zu unserem Sohn gesagt, jetzt übersetzt mal der Frau, dass wir, keiner von uns Brüdern, je wieder hierher auf den Hof zurück will. Wir haben unseren Beruf, wir haben unser Einkommen, wir haben unser Auskommen und wir können ihr nur wünschen, dass sie hier auf dem Hof glücklich wird. Und da hat die Frau angefangen zu heulen und hat uns alle umarmt. Die hat wirklich bis dahin diese kommunistische Propaganda immer noch geglaubt. Die Deutschen kommen zurück, dafür haben sie ihre Bundeswehr aufgebaut.
Ich bin tief beeindruckt. Ich sage Ihnen von Herzen Dankeschön, alles, alles Gute. Ich sage ebenfalls herzlichen Dank, ein herzliches Vergelt's Gott. Und ja, ich muss sagen, mich hat es tief bewegt. Auch ein Teil meiner Familie wurde vertrieben aus dem Sudetenland. Und ja. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir dulden mussten, weil der Weg wesentlich kürzer war bei uns. Ja, auch die Familie konnte zusammenbleiben.
Ja.
Mussten zwar auch hier, war genauso ein Hof, ein Bauernhof, ein schöner Hof, der zurückgelassen worden ist und der Musterhof ist. Aber insgesamt hatten wir, und da hatten wir beide das Glück, dass die Familien gemeinsam die Flucht überlebt haben und wieder Fuß gefasst haben. Richtig, ja, ich sage nochmal danke für alles, wünsche Ihnen persönlich alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich muss sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben da großen Dienst erwiesen, auch für die nächste Generation. Dankeschön nochmal.
Ja, gerne. Ja. Und
liebe Grüße an Sie und Ihre gesamte Familie. Danke.
Dankeschön. Ja.
Das war Folge 5, liebe Zuhörer des Podcasts Lebenswege. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Da spricht Silvia Stiersdorfer mit Irmgard Claßen, tatsächlich eine entfernte Verwandte von Herrn Claßen, der heute gesprochen hat. Sie kommt aus Ostpreußen und ihre Geschichte steht ganz prototypisch für die Geschichte vieler Frauen und zeigt ganz deutlich die Rolle der Frau während Flucht und Vertreibung. Bis dahin, alles Gute, tschüss.